vielen Dank für die Einladung. Ich bin nicht nur wegen dem. Männer und Technik, zwei Welten prallen aufeinander. Ich bin nicht nur gekommen, weil 100 Jahre Betriebsrätegesetz, das ist es wert, gefeiert zu werden und gewürdigt zu werden, sondern ich bin auch wegen Wolfgang Däumler gekommen. Persönlich, weiß ich aus allen so Gründen, eigentlich recht dankbar dafür, dass es so eine Doppelvorlesung geworden ist. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe Ende der 70er Jahre in Göttingen Jura studiert und wie sich das für einen jungen Linken gehört, vor allem natürlich unter Berücksichtigung des Arbeitsrechts. Und Däumler Arbeitsrecht 1 und Däumler Arbeitsrecht 2 als Rororo-Taschenbuch. Ausgabe steht bis heute bei mir im Bücherregal, allerdings lässt die Papierqualität, ich habe neulich noch mal drin geblättert, deutlich zu wünschen übrig. Aber es ist schön, dass ich sozusagen einen Hero meiner Kinder- und Jugendtage jetzt noch mal präsentiere. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch herzlichen Glückwunsch allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die wir hier sind. Und erfreulicherweise gibt es ja noch viel mehr als hier sind. Dass die Jahre 18, 19, 20, das sind wirklich ganz spannende Jubiläumsjahre. Im Jahr 2018 haben wir erinnert an 100 Jahre Novemberrevolution. Das finde ich übrigens in all dem, was da stattgefunden hat, ist vergleichsweise zu kurz gekommen. Das war wirklich für die politische Geschichte Deutschlands eine Zäsur, zum ersten Mal Demokratie. Im Jahre 2019 wieder jede Menge Jubiläen, zum Beispiel 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall, aber vor allen Dingen auch 100 Jahre Weimarer Nationalverfassung. Auch das wirklich ein Riesenfortschritt in der demokratischen Entwicklung unseres Landes. Und jetzt eben das Jahr 2020 und da gibt es ebenfalls jede Menge Gedenk- und Bedenktage, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben gerade 75 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz gehabt. Wir werden im April, am 19. April 75 Jahre Befreiung des KZ Bergen-Belsen haben, am 8. Mai dann Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Kapitalismus auch, aber Kapitalismus. Ich gebe mich schon mal langsam auf das Thema ein. Aber Kapitulation des Deutschen Reiches und endgültige Niederlage des Faschismus und 30 Jahre Einheit, die werden auch groß gefeiert werden. 100 Jahre Betriebsrätegesetz, das kommt im Vergleich dazu relativ kurz. Eure Veranstaltung ist, muss ich sagen, die einzige, von der ich weiß, dass sie an dieses Datum erinnert. Und das ist ebenfalls falsch. Aber was ich daran interessant finde, an dieser Bündelung von Jubiläen, die an die 100 Jahre 1918, 1919, 1920 erinnert, ist, dass in diesen Zeiten wirklich etwas geschehen ist, wovon wir bis heute profitieren. Weimarer Republik wird ja heute bei uns in der politischen Geschichte und Bewertung häufig konnotiert sozusagen vom Ende her, als die Vorstufe zum Nationalsozialismus, vom Scheitern her gedacht. Und es war ja sicherlich auch eine dramatische und am Ende auch tragische Entwicklung, insbesondere auch für die demokratische Linke in Deutschland. Aber es war vor allen Dingen auch die erste Demokratie, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Der erste Versuch, Deutschland auf demokratische Art und Weise zu organisieren, verbunden mit zum Beispiel dem Frauenwahlrecht. Vorher gab es keine demokratischen Wahlen und erst recht gab es nicht das Frauenwahlrecht in Deutschland. Vorher gab es nicht so wie die erste, etwas wie die ersten Ansätze des Sozialstaats. Wenn ich zum Beispiel... Ich gehe auch runter. Vorher gab es so etwas nicht wie Arbeitslosenversicherung. Und auch die ersten Ansätze, von denen wir uns heute profitieren, Ansätze, nicht Vollendung, aber Ansätze wirtschaftsdemokratischer Vorstellungen. Und unter anderem eben mit der Bildung von Betriebsräten. Und das alles wurde denjenigen, die damals Politik gemacht haben, ja nicht geschenkt, sondern es war das Ergebnis härtester Auseinandersetzung. In einer Art und Weise auch mit Härte verbunden. Daran gemessen sich viele Auseinandersetzungen, die wir heute erleben, vergleichsweise kultiviert ausnehmen. Deswegen finde ich es absolut gut, wenn ausgerechnet heute das Bildungswerk von Verdi einlädt zu 100 Jahren Erinnerung an die Gründung der Betriebsverfassung. Und ich finde es auch sehr gut, dass ihr, soweit ich weiß, die einzigen seid, die eine Veranstaltung anlässlich des 149. Geburtstags von Friedrich Ebert durchführen. Auch dafür herzlichen Dank. Vielleicht ist es ja so gewesen, dass Friedrich Ebert sich als Geburtstagsgeschenk damals das Inkrafttreten dieses Gesetzes gewünscht hat. Wer weiß das, es gibt noch viel zu erforschen. Aber zurück zum Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Auch das fand ich beim Nachdenken über das Thema wirklich interessant. Die Betriebsräte, die sind nicht gewissermaßen vom Himmel gefallen und sie waren auch nicht nur das Ergebnis von entsprechender politischer Auseinandersetzung, sondern auch von der vorliegenden theoretischer Debatte über Wirtschaftsdemokratie. Dafür stehen Namen wie Naftali oder Rudolf Hilferding oder Hugo Sinzheimer. Es gab also auch einen entsprechenden intellektuellen Unterbau und der hatte folgenden Grundgedanken. Schon damals waren Linke auf der Suche nach so etwas wie einem dritten Weg. Einem dritten Weg, der sich unterschied von dem Manchester-Kapitalismus am Anfang des 19. Jahrhunderts, der sich aber auch unterschied von totalitären Systemen, die sich deutlich abzeichneten zum damaligen Zeitpunkt schon. Einen dritten Weg, der die Würde der einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter, um die es ja damals in erster Linie ging, heute würden wir vielleicht allgemeiner von Beschäftigten sprechen, warte und gleichzeitig die Partizipation von jedem und jeder gewährleisten sollte. Und das war der Gedanke dieses dritten Weges, der bis heute seine Ausprägung findet in Tarifverträgen, in Betriebsverfassung, in Unternehmensbestimmung. Warum sage ich das? Für mich war das nochmal eine interessante Anregung, inwieweit wir uns eigentlich heute erstens dieser geschichtlichen Wurzeln bewusst sind, aber zweitens vielleicht auch ganz gut veranlasst sind, selber darüber nachzudenken, inwieweit dieser dritte Weg nicht unter ganz anderen ökonomischen und politischen Bedingungen heute auch etwas ist, was wirklich der Diskussion allemal würdig ist. Sei es drum, es ist jedenfalls typisch, dass zu den ersten Maßnahmen der Nationalsozialisten zählte, dass die Betriebsverfassung wieder abgeschafft worden ist. Es gibt einfach keinen ganz eng nicht trennbaren Zusammenhang zwischen Betriebsverfassung und politischer Demokratie. Es kann keine Betriebsverfassung geben im wahrsten Sinne des Wortes ohne politische Demokratie. Und umgekehrt, je lebendiger Betriebsverfassung ist, desto mehr stärkt sie auch die allgemeine Demokratie. Dieser Zusammenhang ist ebenfalls etwas, was wahrscheinlich für unsere heutigen Überlegungen noch sehr viel stärker mit im Hinterkopf haben müssen. Und dass dann wiederum die zweite deutsche Demokratie, nämlich nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, dann mit dem Betriebsverfassungsgesetz 1952 auch dann einen neuen Anlauf unternommen hat, ist dann bestätigt ebenfalls diesen ganz engen Zusammenhang. Auf den dürfen Betriebsrätinnen und Betriebsräte stolz sein. Er ist aber gleichzeitig eben auch eine Verpflichtung. Es ist nicht zuletzt ein Argument auch dafür, sich heute zu überlegen, inwieweit die Betriebsverfassung gestärkt werden muss. Wir stärken damit auch die allgemeine Demokratie. Und das darf man schon mit gewissem Selbstbewusstsein dann eben auch vortragen. Es war ganz bestimmt immer etwas, was durch gegensätzliche Interessen geprägt worden ist, in der Auseinandersetzung, auch in dem Ergebnis. Denn am Ende des Tages war das, was geschehen ist, sowohl 1920 wie 1952, wie ich glaube, dann ging es 1972 weiter, war nie das Ergebnis, dass zum Beispiel Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hundertprozentig zufriedengestellt hat. Es war immer Ausdruck von Kompromissen nach sehr kontroversen Diskussionen und zum Teil ja auch Arbeitskämpfen. Aber es war auch immer ein historischer Fortschritt. Und dass wir uns jetzt unter besonderen Bedingungen Gedanken darüber machen, ob dieser Fortschritt nicht wiederum um ein oder mehrere Schritte nach vorne getragen werden muss, das drängt sich geradezu auf. Denn wenn ich damit sozusagen den historischen Teil meiner Regierungserklärung abschließen darf. Die dauert länger als Vorlesung. Wenn man sich anschaut, wie es derzeit steht, stellen wir schon fest, dass unter den damals gesetzten Bedingungen wir heute eine Erosion erleben. Ich bin sicher, das ist im Rahmen eurer Tagung bereits angesprochen worden, aber ich will es nochmal einfach mal betonen. Wenn ich alleine den Zeitraum seit Beginn des Jahrtausends sehe, dann ist der Anteil von Betrieben mit Betriebsverfassung von 12 auf 9% zurückgegangen. Bei den Kleinen. Und ja, aber die machen wir bei der Gesamtzahl den Löwenanteil aus. Das heißt, wir haben eine Schwächung auch von demokratischer Substanz innerhalb der Betriebe. Das kann man dann sicher sagen. Und das gleiche Bild ist, auch das ist sicherlich schon gesagt worden, beim Anteil der Beschäftigten. Im letzten Vierteljahrhundert ist der Anteil von Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsräten von 51 auf 42% zurückgegangen, also weniger als die Hälfte. Wenn wir uns die Frage stellen, was müssen wir eigentlich tun, um die Demokratie, die derzeit ja ohne Frage auch mit auf einem Prüfstand steht, als ein politisches Ordnungsmodell, um die wieder zu stärken, scheint mir nicht die schlechteste Antwort zu sein, sich auch die Frage zu stellen, was passiert eigentlich auf dem Arbeitsplatz. Das wiederholt nochmal das, was ich eben gesagt habe, immer wieder auch in der Diskussion den Zusammenhang herzustellen mit der allgemeinen demokratischen Entwicklung. Und dann ist es aber nicht nur, was die großen Themen angeht, so, sondern auch die ganz praktischen. Ich bin gerade im letzten Jahr sehr befasst gewesen, und das wird sich in diesem Jahr nicht ändern, mit dem Thema Pflege. Pflege ist eines der ganz großen gesellschaftspolitischen Themen unter vielerlei Gesichtspunkten. Einer davon ist, wie geht es eigentlich den Beschäftigten? Antwort, typischerweise, da ist viel, viel Luft nach oben. Und wenn man sich fragt, warum ist das eigentlich so? Dann stellt man fest, dass in einer der beschäftigungsintensivsten Branchen, weil Pflege ja eben von Mensch zu Mensch stattfindet, gleichzeitig die tarifvertragliche Bindung, aber auch die Existenz von Betriebsräten weit unterdurchschnittlich ist. Ich wüsste kaum ein Pflegeunternehmen mit Betriebsräten. Zum Glück habe ich kaum gesagt, wir wissen, dass fast immer eine Hintertür für sich offen ist. Aber ihr werdet mir recht geben, das ist da nicht typisch. Und das ist dann häufig der Fall in Bereichen wie der AWO oder mindestens teilweise im Bereich von Diakonie etc. Aber je kleiner und je privatwirtschaftlicher die Arbeitgeber sind, desto seltener werdet ihr Betriebsräte in der Pflege finden. Und dass es da einen Zusammenhang gibt, dann auch zur Arbeitsbedingung, liegt im Grunde genommen auf der Hand. Und dass das wiederum dann Teil eines großen gesellschaftlichen Problems liegt, ist nicht auch auf der Hand. Worin die Gründe bestehen, das kann ich persönlich nur Mutmaßungen anstellen. Das werdet ihr im Zweifel besser wissen als ich. Ob es insgesamt ein Zurückgehen von Solidarität auf dem Arbeitsplatz miteinander ist oder nicht. Ob es ein Rückgang von Bereitschaft zu Engagement ist oder nicht. Ob es ein verstärkter Druck durch Arbeitgeber ist oder nicht. Am Ende mag es möglicherweise eine Mischung von allen dreien sein. Jedenfalls ist mir wiederum aus den letzten 2 Jahren aufgefallen, dass ich allein auf meinem Schreibtisch mehr Beispiele über den Versuch oder auch den gelungenen Vollzug von Tarifflucht von größeren Unternehmen in Niedersachsen angefunden habe, als in einem Jahr davor. Es gibt die spürbare Tendenz, herauszugehen, zum Beispiel im Bereich der tariflichen Bindung, und dass das sich spiegelbildlich dann auch im Bereich der Betriebsverfassung mit abspielt, das scheint mir ziemlich klar auf der Hand zu liegen, aber das wisst ihr besser als ich. Es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, was denn tatsächlich die Gründe sind und ob es gelingen kann, an dieser Stelle auch dann zum Beispiel mit politischer Unterstützung einen entsprechenden Trendwechsel einzuführen. Aber das soll es eigentlich auch für die Gegenwart schon gewesen sein, denn noch spannender ist ja die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen? Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht versuchen, den Versuch einer Blaupause für die Betriebsverfassung der Zukunft hier zu leisten. Kann ich nicht, und es sollte auch eher das Ergebnis von Diskussionen in und mit Betriebsräten selber und mit Gewerkschaften sein. Und ich will ausdrücklich sagen, ich komme darauf noch zu, als Landesregierung bin ich daran interessiert, Vorschläge aus dem Bereich der Gewerkschaften zu kennen, wie man sich dort die Zukunft von innerbetrieblicher Beteiligung vorstellen kann. Was allerdings auf der Hand liegt, ist, dass wir gerade jetzt uns in einer Phase grundlegender Veränderungen befinden, die ja so schön als disruptive Zeiten beschrieben werden, aber da ist schon was dran. Manche von euch haben es vielleicht schon gehört, ich zitiere an dieser Stelle gerne Yuval Noah Harari, Kurzgeschichte der Menschheit. Manche von euch werden es kennen, tolles Buch, die, die es nicht kennen, ist eine schöne Leseempfehlung. Der macht nämlich den, unternimmt den Versuch, so ähnlich wie Wolfgang Däubler das in seinem Arbeitsrecht gemacht hat, allerdings auf nur 500 Seiten, ein umfassendes Thema zu behandeln, nicht das deutsche Arbeitsrecht, sondern 300.000 Menschheitsgeschichte. Und das gelingt ihm auf eine erstaunliche Art und Weise, ist sehr gut lesbar. Das Interessante, oder die Pointe war für mich allerdings ganz am Ende, denn da stellt er, nachdem er 300.000 Jahre zurückgeblickt hat, fest, wahrscheinlich hätte es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch keine Generation gegeben, die so grundlegende Veränderungen erlebt, wie wir derzeit haben. Und das klingt auf Anhieb ein bisschen sehr vollmundig. Wenn man länger drüber nachdenkt, ist es das aber wahrscheinlich nicht. Nicht nur, dass wir das Thema Globalisierung haben, also dass die Welt auf eine früher gar nicht vorstellbare Art und Weise zusammengerückt ist. Natürlich auch mit sehr spürbaren Konsequenzen im ökonomischen Bereich, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Wir haben vor allen Dingen mit der Digitalisierung eine Innovation, wie sie die Wirtschaftsgeschichte vorher noch nicht gesehen hat. Wenn man sich überlegt, wie lange beispielsweise die Dampfmaschinen gebraucht haben, sich durchzusetzen, oder die Kraftfahrzeuge, ja, kann man sagen, da war relativ viel Zeit, beispielsweise für die Politik, aber auch für die Gesellschaft, sich darauf einzustellen. Das kam nicht von jetzt auf gleich. Während ich dagegen die Entwicklung dieser kleinen Dinger mal für mich betrachte, dieses kleine Ding hat meinen Alltag verändert. Und ich nehme an, das geht allen anderen hier im Raum mehr oder weniger auch so. Und es ist nicht älter als 10 Jahre. Also das sowieso nicht, klar. Aber das Smartphone als solches ist nur unwesentlich älter als 10 Jahre. Und es hat eine wirklich umfassende Bewegung durchgesetzt und wir sind im Bereich der Digitalisierung noch lange nicht am Ende. Die nächste Stufe ist wiederum eigentlich schon in der Umsetzung und gekennzeichnet durch künstliche Intelligenz und Robotik. Während es bis jetzt eigentlich darum ging, Daten miteinander zu vernetzen, geht es jetzt darum, Daten gewissermaßen antizipativ einzusetzen, Dinge vorherzusehen und zwar mit einer Treffergenauigkeit, die tief beeindruckend ist, aber gleichzeitig auch tief erschreckend und die zwangsläufig auch nicht immer nur durch Menschen erledigt werden muss. Wieder bezogen auf das Beispiel Pflege, in Japan setzt man, weil man da noch größere Angst vor Zuwanderung hat als in Deutschland, zum Beispiel sehr auf Pflege durch Roboter. Das ist jetzt nicht meine Vorstellung von einem würdigen Alter, aber in Japan hat das offenbar auch seine gesellschaftliche Akzeptanz und es gibt uns ein Gefühl dafür, wie tief der Wandel einfach auch im Bereich der Wirtschaft ist. Dass das dann wiederum auch tiefste Auswirkungen haben muss auf die Gestaltung von Arbeitsplätzen, liegt ja auf der Hand. Und zwar auch wiederum in den merkwürdigsten Ausprägungen. Ich weiß nicht, ob hier Beschäftigte oder Betriebsräte von Amazon sind. Eher nicht, würde ich vermuten. Amazon in Winsenluhe ist, soweit ich weiß, bis jetzt das hervorstechendste Beispiel dafür, wie eine umfassende Kontrolle und Überwachung von Arbeitnehmern unter digitalen Bedingungen möglich ist. Und zwar in einer Art und Weise, dass die niedersächsische Datenschutzbeauftragte das auch für sich genommen, sozusagen jetzt mal als ein Präzedenzfall und Pilotprojekt ansieht. Dass das das klassische Thema von wirksamer innerbetrieblicher Interessenvertretung sein muss, liegt meines Erachtens auf der Hand. Oder ebenso wie das Thema der 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr Verfügbarkeit. Auch das ist unter diesen Bedingungen absolut möglich, realisierbar, nicht mehr nur eine Drohung und dass deswegen die Frage von Homeoffice nicht nur eine Segnung für persönliche Selbstverwirklichung sein kann, sondern auch eine Drohung für totale Verfügbarkeit, liegt ebenfalls auf der Hand und ist deswegen ein absolutes Zukunftsthema aus meiner Sicht für innerbetriebliche Interessenvertretung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir ja zu einer weiteren Perfektionierung der Arbeitsteilung in unserer Wirtschaft gekommen sind. Man hätte wahrscheinlich meinen können, nach Just-in-Time-Produktion und was es alles gibt, dass da schon irgendwann mal ein bestimmter Sättigungsgrad erreicht ist. Das ist mitnichten der Fall, wie alle wissen, sondern wir haben insbesondere durch Auslagerung, Scheinauslagerung von Arbeit und Scheinauslagerung von Arbeitsplätzen auch an dieser Stelle nochmal wieder eine neue Dimension. Es gibt auch da ja die unterschiedlichsten Ausprägungen, die wahrscheinlich Betriebsräte wesentlich besser kennen als Ministerpräsidenten. Aber nachdem in Niedersachsen mit der Fleischindustrie es sozusagen ein besonders, ja, durchaus skandalöses Beispiel für Auslagerung, Scheinauslagerung an Scheinselbstständige gegeben hat, müssen wir feststellen, dass das ja beileibe nichts ist, was sich auf diesen relativ kleinen Sektor beschränkt hat. Wenn man heute im Einzelhandel sich fragt, wer sind eigentlich die Menschen, die da die Ware in die Regale wieder einfüllen, dann landet man bei den merkwürdigsten Dingen. Oder wer im Vorweihnachtsgeschäft seine Online-Bestellung vom Paketzustelldienst seines Vertrauens entgegennimmt, der macht große Überraschungen, erlebt große Überraschungen bei der Frage, was sind das eigentlich für Beschäftigte und wo sind sie beschäftigt? Das ist dann eine neue Form von Kettenarbeitsverträgen. Kettenarbeitsverträge im Rahmen von Befristung ist eigentlich ein fester Terminus gewesen. Hier reden wir aber über Subverträge, die zu wirklich bizarren Entwicklungen führen, aber vor allem auch dazu, dass der gesamte Schutz der Arbeits- und Sozialordnung auf der Strecke zu bleiben ist. Und deswegen ist das Thema, das Sie eben angesprochen haben, mit der Verpflichtung des eigentlichen Auftraggebers auch dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel Betriebsverfassung da eingehalten wird, etwas, was aus meiner Sicht absolut plausibel ist, weil es nämlich in der Konsequenz von Initiativen steht, die genau in diese Richtung gehen. Wir haben von Niedersachsen aus einen Beitrag geleistet, indem wir mit einer Bundesarztinitiative, glaube ich, schon den Anschluss dafür gegeben haben, dass es jetzt eine Nachunternehmerhaftung auch bei Paketzustelldiensten gibt. Der nächste logische Schritt wäre dann, dass nicht nur darauf geachtet wird, ob die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern bezahlt werden, sondern beispielsweise auch andere Gesetze eingehalten werden, wie zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz und entsprechende Möglichkeiten geboten werden. Also das finde ich absolut plausibel und gibt einen kleinen Hinweis darauf, dass eigentlich Teil von künftiger Betriebsratsarbeit sein sollte, genauso wie ein Thema, das, glaube ich, mittlerweile Massenwirkung hat, nämlich dass Menschen, die faktisch vollständig abhängig sind von einem Unternehmen, auch wenn sie nicht in den Räumlichkeiten des Unternehmens arbeiten und auch wenn sie nicht durch einen Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen verbunden sind, dennoch Arbeitnehmer dieses Unternehmens faktisch sind und dann auch so behandelt werden müssen. Das ist ja die Entwicklung zum Crowdworking. Ist ja vielleicht eine der schlimmsten Auswüchse auch von Individualisierung in der Gesellschaft in Verbindung mit Individualisierung und Spaltungstendenzen im Arbeitsmarkt. Und dass wir es schaffen, an dieser Stelle auch scheinbare Unternehmensbeziehungen, in diesem Fall zwischen dem auftraggebenden Unternehmen und dem scheinselbstständigen Menschen, der irgendwo in seinem Wohnzimmer vor seinem Rechner sitzt, einzubeziehen in Betriebsverfassung, halte ich für absolut plausibel. Oder ich will ein drittes Beispiel nennen. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Verhältnisse in der niedersächsischen Fleischindustrie habe ich auch andere Betriebsräte aus anderen Branchen gefragt, wie es denn bei Ihnen eigentlich ausschaut. Und da habe ich die Antwort bekommen, zum Beispiel aus der Metallverarbeitenden oder der Elektroindustrie. Wenn Sie zu Ihrem Personalvorstand gehen und fragen, wie sieht es denn da bei uns aus, im Rahmen Ihres Informationsrechts, kriegen Sie die Antwort, das weiß ich doch nicht. Das sind Sachkosten, für die bin ich doch nicht als Personalvorstand zuständig. Dafür ist der Kollege Beschaffung zuständig. Und der sagt im Zweifel, warum bin ich hier Betriebsrat eigentlich Auskunft darüber schuldig, auf welche Art und Weise ich die Beschaffung für unser Unternehmen organisiere. Also insofern gibt es wirklich viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte dafür, wie Betriebsverfassung unter neuen Bedingungen auch neu kalibriert werden muss. Neu so eingestellt werden muss, dass am Ende eine wirksame Interessenvertretung tatsächlich rauskommt und diese schleichende Flucht aus dem Arbeits- und Sozialrecht auch wirksam etwas entgegengesetzt wird. Denn das ist ja das, was im Kern dahinter steht. Uns nützt ja nichts ein noch so schön ausformuliertes Arbeits- und Sozialrecht, das gewissermaßen als ein potemkinsches Dorf für einen schönen Anschein sorgt, während dahinter erstmal hinter der Fassade nichts stattfindet, sondern die tatsächlichen Verhältnisse sich immer weiter davon entfernen, sondern wir müssen ein eigenes hohes gesellschaftliches Interesse daran haben, dass das beisammen bleibt. Das ist, Gleiche gilt für das Thema der innerbetrieblichen Kontrolle, Beispiel Amazon. Auch da habe ich den Eindruck, sage ich jetzt mal, ohne dass ich wirklich Expertenwissen für mich in Anspruch nehmen könnte, dass wir sehr wohl auch versuchen müssen, gewissermaßen insbesondere künstliche Intelligenz vorwegzudenken und uns zu fragen, welche Vorkehrungen sind eigentlich notwendig, damit Betriebsräte im Prinzip erst einmal hineingrätschen können. Und dann gibt es auch noch ein zweites Thema, ein drittes Thema nach Globalisierung und Digitalisierung, das eine ganz grundlegende Veränderung bewirkt. Das ist das Thema, um jetzt mal von sprachlich in der Reihe zu bleiben, der Dekarbonisierung oder auch des Klimaschutzes. Auch das ist ja eine grundlegende Veränderung für viele Bereiche. Das merkt man heute schon ganz besonders in den Industrieunternehmen. Also wenn ich Bettina Burkowitz sehe, die ganze Automobilindustrie befindet sich derzeit in einer Revolution. Aber sie wird ebenfalls weitergehen im Bereich der Stahlindustrie, der Zementindustrie, insgesamt der Grundstoffindustrie, auch der chemischen Industrie. Überall wird man feststellen, dass Klimaschutz vieles auf den Kopf stellt, was eigentlich felsenfest gewesen zu sein schien. Und da geht es dann am Ende vor allen Dingen auch um die Frage von Umschulung und Qualifizierung. Die Frage, was nämlich netto brutto an Arbeitsplatzgewinnen oder Arbeitsplatzverlusten im Rahmen von Klimaschutz zu Buche schlagen wird, wird maßgeblich auch von der Frage abhängen, wie intelligent Unternehmen eigentlich mit der Frage umgehen, wozu sind unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich noch in der Lage, außer am Band ihre Arbeit zu tun. Und da greife ich jetzt mal das Beispiel aus Hannover Stöcken aus. Ich muss wirklich sagen, ich war beeindruckt, als ich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge gesehen und gehört habe, dass Leute, die wirklich viele Jahre am Band gestanden haben, umgeschult werden und jetzt am Rechner arbeiten und damit durchaus zufrieden sind. Das ist ein schönes Beispiel dafür, aber das kann auch nur gelingen mit einer wirksamen innerbetrieblichen Interessenvertretung, sonst kann man sich es nicht recht vorstellen. Ich will das eigentlich nur so aufgerufen haben als Punkte, wo mir einfällt, dass eine Grundsatzdiskussion nach 100 Jahren, wie geht es eigentlich weiter mit innerbetrieblicher Mitbestimmung, wie geht es damit eigentlich weiter, dass die berechtigt ist? Dass sie damit nicht allein steht, das will ich der Vollständigkeit halber nur hinzufügen. Ich weiß genau, Tarifbindung ist ein enorm wichtiges Schutzelement für Beschäftigte und das steht nicht in einer Konkurrenz zur Betriebsrätearbeit. Im Gegenteil, wenn es gut läuft, dann unterstützen sich beide Ordnungssysteme gegenseitig und dazu gehört natürlich auch eine funktionierende Unternehmensmitbestimmung. Und das darf man schon sagen, dass ich in Niedersachsen den Eindruck habe, dass das ausgerechnet das größte Unternehmen durch die Verbindung von starker Betriebsratsarbeit und starker Unternehmensmitbestimmung und übrigens auch einem starken Landeseinteil im Unternehmen. War versucht, als Kevin Kühnert einmal die Teilkollektivierung von BMW gefordert hat, den Kollegen zum Erfahrungsaustausch einzuladen. Das natürlich schon seit langem kennen. Aber dass diese drei Säulen zusammen dann einen wirksamen Schutz und eine gute demokratische Partizipation von Beschäftigten möglich machen, da bin ich relativ sicher. Und was die innerbetriebliche Mitbestimmung angeht, steht dann wahrscheinlich noch mit die stärkste Arbeit bevor, denn die anderen beiden Bereiche, die scheinen mir doch relativ auf Ballhöhe zu sein. Und dann will ich zum Schluss sagen, es gibt viele Kontakte, die ich mit Betriebsräten habe. Wir haben jetzt angefangen und wir wollen es jährlich machen, nachdem es ein positives Feedback von den Gewerkschaften gab, einmal jährlich eine Betriebsräte- und Personalrätekonferenz gemeinsam mit der Landesregierung. Ich habe regelmäßige Treffen mit Betriebsräten aus unterschiedlichen Branchen, die auch für mich jedes Mal wieder nützlich sind. Und wenn ich Unternehmensbesuche mache, dann versuche ich auch immer Betriebsräte zu treffen. Was mir wirklich auffällt, ist, das sind Leute, die sich wirklich spürbar engagieren und übrigens auch identifizieren mit ihrem Unternehmen und ihren Kollegen. Nicht immer nur zur Freude der Gewerkschaften, das weiß ich wohl auch. Aber Das sind hochauthentische, überzeugende Leute. Und die gehören ebenfalls zu der demokratischen Substanz unseres Landes, von der ich gesprochen habe. Und deswegen will ich, sobald sie hier sind, ausdrücklich sagen, ich weiß ganz genau, persönlich zu schätzen, was da geleistet wird jeden Tag, auch wenn betriebsfähig nicht ununterbrochen auf die Schulter geklopft wird von ihren Wählerinnen und Wählern. Das verbindet euch mit anderen Gewählten. Aber ich zumindest habe es gelernt. Als Landesregierung, auch ganz persönlich will ich sagen, ich habe ein ausgesprochen großes Interesse an einer aktiven Betriebsräte-Landschaft in Niedersachsen und auch da weit darüber hinaus. Und wenn deswegen Gewerkschaften kommen und sagen, wir haben ein Interesse an einer Diskussion über eine Legalisierung der innerbetrieblichen Mitbestimmung, werden Sie in der niedersächsischen Staatskanzlei eine offene Tür finden. Ich bedanke mich herzlich für das Engagement der Betriebe. Aber ehrlich gesagt, ich bedanke mich auch herzlich für das Engagement für unsere Demokratie, das damit verbunden ist. Herzlichen Dank.